Das Betreiben eines Seniorenheims ist eine tägliche Herausforderung. Von den Anforderungen seitens Bewohnern und deren Angehörigen über wirtschaftlichen Druck, komplexe Gesetze bis hin zu Fachkräftefragen und wichtigen Trends wie der Digitalisierung. Es scheint ein Fass ohne Boden zu sein, welches selbst für absolute Experten kaum noch zu fassen ist. Doch eins ist dabei klar, aufgeben ist keine Option, denn jeder von uns wird eines Tages selber Bewohnerin oder Bewohner eines Seniorenheims sein. Wir brauchen daher mutige Lösungen, die sich ganz pragmatisch Problemen annehmen und allen Beteiligten eine klare Perspektive bieten. In dieser ersten Folge werfen wir besonders einen Blick auf das Thema der Mitarbeitersituation in Heim und möchten damit zu einem einladen, nämlich zu einem konstruktiven Dialog zwischen allen Beteiligten. Los geht's! Ja, und ich sitze nicht alleine vor dem Mikrofon, sondern mit Arne Zimmermann von Strödmann. Erstmal herzlich willkommen, moin, schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo Ulf. Danke, ich freue mich auch. Ja. Das Unternehmen wird übrigens Strothmann.
Strothmann, okay, guck mal, ja, da geht der Fortschritt. Ja. Da geht schon los. Das machen wir im Norden hier einfach so, weißt du. Okay. Du, ich vermute mal aber, dass viele Hörer und Hörerinnen jetzt mehr wissen wollen, wer bist du eigentlich und warum sprichst du hier im Podcast?
Ja klar, kann ich in wenigen Sätzen beantworten, Ulf. Ich sitze in der Geschäftsführung eines Familienunternehmens mit einer langen Historie. Wir sind inhabergeführt, sechste Generation von der Familie Strothmann und der Firmensitz ist im Münsterland. Ja, trotz dieser langen Firmengeschichte, Ulf, kennt viele unser Unternehmen gar nicht. Und das ist eigentlich das höchste Lob für unsere Arbeit. Wir sind nämlich Food-Logistiker und wir haben immer dann einen guten Job gemacht, wenn alle Prozesse so ganz still und problemlos im Hintergrund ablaufen. Also für uns ist das eher so eine Premiere, dass wir jetzt hier in so einem Podcast nur für einen kurzen Moment mal so ein bisschen präsenter werden. Mhm. Aber an der Stelle stellt sich vor allem noch eine viel wichtigere Frage, finde ich, nämlich wer ist noch bei unserem Podcast dabei und übernimmt damit auch die Hauptrolle von dieser kleinen Podcast-Reihe hier. Da gibt es hochkarätige Gesprächspartner aus Führungsspitzen von einem internationalen Konzern. Es gibt einen Privatunternehmer und es gibt einen Experten für digitale Transformation. Und vielleicht an der Stelle kurz eben was zu der eigentlichen Intention, Ulf. Warum machen wir denn dieses Projekt? In der Branche der Seniorenhilfe gab es da über viele Jahrzehnte bislang auch gar keine einschneidenden Veränderungen. Und das betraf sicherlich auch unseren Bereich, den Bereich der Bewohnerversorgung. Alle Abläufe waren total geübt und ich glaube, niemand musste sich genau deshalb halt auch irgendwie Gedanken darüber machen, ob mal alles ganz anders werden könnte. Aber genau das ist jetzt passiert. Und tiefgreifende Veränderungen sind eingetreten und das Besondere daran, fast all diese Veränderungen sind irgendwie gleichzeitig passiert. Und damit betrifft es alle Akteure in dieser Branche, uns übrigens mit eingeschlossen. Mhm. Im Nachhinein könnte man bestimmt, wie immer bei solchen Entwicklungen, sagen, naja, das konnte man bestimmt schon über einige Jahre erkennen. Da gab es ausreichend Signale dafür, dass sich hier Veränderungen ankündigen. Aber ich finde, das ist nun mal so. Ich glaube, man nennt das Boiled-Frog-Prinzip. Ja. Also um uns herum erhöht sich so langsam die Temperatur und dann finden wir es gemütlich warm. Ja. Nur diejenigen, die jetzt zu uns zusteigen würden, die würden die Temperatur als verdammt heiß empfinden und die würden wahrscheinlich wieder rausspringen. Also aus dem Wasser in dem Beispiel. Ja, fest steht auf jeden Fall, die Herausforderungen für die Mitarbeiter, die Manager, die Betreiber der Seniorenhilfe sind extrem groß. Und ich habe kennenlernen dürfen, was alle Beteiligten da so jeden Tag leisten und das hat mich extrem beeindruckt. Und ich kann nur sagen, vielleicht so als Vorschau für diesen Podcast, die Herausforderungen sind groß und es gibt sie ohne Ende. Und deswegen ist dieser Podcast auch so eine Herzensangelegenheit geworden. Ich glaube, dass wir dringend Lösungen brauchen, die wirklich entlasten und die in erster Linie auch allen Beteiligten gerecht werden. Also eigentlich bräuchten wir jetzt sowas wie eine Quadratur des Kreises oder eine Antwort auf die Frage, wie kriegen wir eigentlich das Eckige in das Runde?
Ja, und das möglichst elegant und charmant und so, dass es auch allen Beteiligten gerecht wird. Und für alle, die das noch nicht wissen, stellt sich natürlich die Frage, woher nimmst du denn jetzt die Erkenntnisse? Du hast gerade selber gesagt, ihr seid eigentlich Food-Logistiker. Da ist ja noch nicht so ganz klar, woher jetzt eigentlich die Brücke ist. Und die Brücke besteht darin, dass du dich in den letzten Jahren mit so ziemlich jedem großen Player im Pflege- und Seniorenheimmarkt getroffen und mit ihm gesprochen hast. Und dadurch hast du natürlich auch eigentlich als Branchenexterne einen immens tiefen Einblick in Seniorenheim und Pflegeeinrichtungen bekommen. Und was ich dann sehr spannend finde, ihr habt euch dann in eurem Unternehmen überlegt, auf welches ganz konkrete Problem für Seniorenheime können wir eigentlich mit unserer Expertise eine Lösung bieten. Und vielleicht können wir da später noch drauf eingehen, weil das, was ihr rausgefunden habt, finde ich wirklich sehr disruptiv und sehr, sehr cool. Aber erstmal, was ist denn so dein Resümee, wenn du selber eher als Branchenfremder, als Branchenexterner mit diesen gleichzeitig vorhandenen tiefen Einblicken auf Seniorenheime heute draufschaust?
An der Stelle, damit gar kein falscher Nimbus entsteht, ist mir eine Sache wichtig, die nochmal zu betonen. Ich schaue ja wirklich von außen auf die Branche und deswegen würde ich und darf ich mich auf gar keinen Fall als Branchenkenner oder Branchenprofi bezeichnen. Aber ich habe gesehen, das könnte die Sache tatsächlich einfacher machen, Probleme zu erkennen, vielleicht auch zentrale Probleme zu erkennen. Und wenn du mich nach meinem Resümee fragst, würde ich sagen, ziemlich klein. In den letzten 24 Monaten haben sich dann auch die letzten Rahmenbedingungen der Vergangenheit für die Seniorenhilfe vollständig verändert. Also ein vollständiger Change, der sich jetzt irgendwie erstmal völlig neu einruckeln muss. Und das begann mit bislang ungeahnten Kostensteigerungen für Personal. Fast gleichzeitig explodierten dann die Kosten für die Verbrauchsgüter und für Energie und die vor allem so kurzfristig mit den Kostenträgern auch gar nicht nachverhandelt werden konnten. Und dann ging es weiter mit neuen Anforderungen von Mitarbeitern an den Arbeitsplatz und an die Arbeitszeit vor allem. Also ging es um Dienstpläne, Spätschichten, Wochenend- und Feiertagsarbeit. Und in meinen Gesprächen wurde dann klar, dass eigentlich nicht nur dieser besagte Fachkräftemangel in dieser Branche ordentlich zusetzt. Das eigentliche Problem fängt schon viel früher an. Also ich würde sagen, nämlich schon beim Mitarbeitermangel. Also die Mitarbeiter finden den Arbeitsplatz und die Arbeitszeiten nicht attraktiv genug, um in diesem Bereich arbeiten zu wollen. Und das kann man ja dann scheinbar auch nicht durch die deutlich bessere Bezahlung, die es hier jetzt in den letzten Monaten gab, oder Tarifbindungsgesetze heilen. Und ganz wichtig ist natürlich, bei allen internen Herausforderungen darf ja der Blick auf die Bewohner, also deren Ansprüche ändern sich ja auch im Laufe der Zeit, auch ganz deutlich, das darf ja nicht vergessen werden. Und vielleicht noch, warum haben sich auch die Ansprüche der Bewohner verändert? Natürlich haben die ganzen Kostensteigerungen der letzten 24 Monate dazu geführt, dass die Kosten auch für den Heimplatz, also für die Bewohner, stiegen. Und das ist, glaube ich, ziemlich menschlich. Wenn was teurer wird, dann erwarten wir Menschen halt auch immer mehr Leistung. Ja, und die Erwartungsverhaltung von den Bewohnern, deren Angehörigen, sind so für ziemlich alle Leistungen deutlich gestiegen. Alles hängt also irgendwie mit allem zusammen. Und das erhöht den Druck für die Betreiber gewaltig. Und wo das hinführen kann, das konnte man in den letzten, ja, ich sag mal, Monaten ziemlich klar sehen. Seniorenheime melden gerade reihenweise Insolvenzen an.
Und du hast es gerade so schön gesagt, ne, das ist dann wirklich wie die Quadratur des Kreises, weil man jetzt schon merkt, dass es eigentlich wirklich ein unglaublich systemisches Problem ist, eine systemische Herausforderung, wo ganz, ganz viele Fakten zusammenkommen. Und wir sprechen gleich mal über die erste Herausforderung, nämlich das Thema Mitarbeiter und auch Fachkräfte, was du selber gerade schon angesprochen hattest. Vielleicht aber vorher nochmal gesagt, dass das Ziel dieses Podcasts ja vor allem ist, dass noch mehr konstruktive Gespräche zwischen allen Beteiligten stattfinden, weil all diese Problemfelder so miteinander verwoben sind, dass es wahrscheinlich nur geht, wenn auch alle miteinander sprechen, damit man auf Lösungen kommt, die dann auch allen Menschen gerecht werden. Soweit richtig?
Ja, absolut, absolut. Ich habe in den letzten Jahren, Ulf, ganz viele Gespräche geführt mit Betreibern, mit den Top-Managern dieser Branche, aber auch mit Mitarbeitern. Und nochmal, ich maß mir auf gar keinen Fall an zu sagen, dass ich deswegen ein Profi im Bereich Pflege bin und die Komplexität auch wirklich vollständig überblickt habe. Aber zumindest haben die Gespräche dazu geführt, dass mir ganz schnell eine Sache klar wurde. Die Herausforderungen, die sind so vielschichtig, Ulf, dass ich davon überzeugt bin, wir werden die nur dann gelöst kriegen, wenn wir miteinander auf Augenhöhe sprechen und alle an einem Strang ziehen. Ja, und deswegen kommen jetzt auch echte Experten zu Wort und die geben dieser Branche ihre Stimme. Und für uns alle ein Start in hoffentlich viele weitere konstruktive Gespräche.
Das wünschen wir uns zumindest auch. Und vielleicht können wir mit dem Podcast dazu anregen. Du hast es gerade schon gesagt, eine der zentralen Herausforderungen ist das Thema Personal, zweifelsohne. Und wir haben dafür im Vorfeld mit Eva Lettenmeier, ihres Zeichens langjähriger Personalvorstand bei Corian, sprechen dürfen. Lass uns doch einfach mal kurz reinhören, was sie gleich zu Beginn unseres Gespräches sagte.
Das Wichtigste, glaube ich, für uns alle und auch für Menschen und Familien, muss man ja sagen, die auf Pflege angewiesen ist, ist das große Fragezeichen, ob es überhaupt noch eine verfügbare Pflege für sie gibt. Das heißt, ob die Ressourcen da sind, ob sie einen Platz finden, eine Betreuungskraft finden, eine ambulante Versorgung finden. Sorgen machen sich heute viele und wenn wir gucken in die Einrichtungen, zum Beispiel von Corian Deutschland, wie viele Menschen bei den Einrichtungen anfragen und ein Sorry hören, wir können gerade nicht aufnehmen. Meistens nicht, weil die Plätze belegt sind, sondern meistens, weil das sogenannte Personal fehlt. Da ist mir eins wichtig und das halte ich für absurd und da bin ich jetzt in guter Gesellschaft mit vielen anderen. Wir haben in den letzten 20 Jahren in der Pflegegesetzgebung in Deutschland die, ich sag jetzt mal, formellen Anforderungen an die Personalausstattung kontinuierlich nach oben gedreht. Das sind ungefähr 20% Pflegeressourcen, menschliche Ressourcen, wenn man so will, heute mehr gefordert, als das vor 20 Jahren der Fall war. Das ist einhergegangen mit einer logischerweise höheren Anspruch an die Pflegequalität. Jetzt müssen wir uns aber überlegen, wie können wir die Pflegequalität sichern und dennoch mit dieser Ressource Mensch anders umgehen. Mein wichtigster Punkt, um die Absurdität darzustellen, ist ein Zitat, das kommt nicht von mir, das kommt von der Vertreterin des Deutschen Landkreistages, die sagte, wir werden nie mehr so viele Pflegekräfte haben wie heute. Wenn wir diese Erkenntnis zum Ausgangspunkt aller weiteren Überlegungen machen, dann heißt das auch, dass wir mit den Mitarbeitern gemeinsam, mit den betroffenen Familien gemeinsam überlegen müssen, wie können wir unser Pflegesystem so reformieren, dass es möglichst gut aufgestellt ist, aber auch realistisch aufgestellt ist. Wir haben heute technologische Möglichkeiten, die es nicht gab vor 20 Jahren. Wir haben heute viele Erkenntnisse über Gesundheit in der Arbeit, über flexible Arbeit, über moderne Art und Weise, auch mit Verantwortung zu übernehmen als Mitarbeiter. Da hat sich viel getan. Wenn ich da mal selbstkritisch sein darf, Gesundheitsberufe, Pflegeberufe kommen sehr, sehr stark aus hierarchischen Strukturen. Gerade, ich habe auch sehr lange in der Diakonie gearbeitet, deswegen darf ich das auch mit einem großen Respekt sagen, aber viele von diesen Organisationen sind natürlich so ein bisschen patriarchalisch geprägt gewesen. Da hat der Chef gesagt, was man tut. Sie kennen die Bilder von Ordensschwestern und Diakonissen und ich glaube, hier müssen wir uns einfach aufmachen in eine neue Haltung miteinander. Es wird nur miteinander gehen, Mitarbeiter zu beteiligen und sie zu fragen, wie sie es denn organisieren möchten. Das ist der wichtigste Faktor im Moment. Und meine letzte Botschaft zu dieser Frage, es wird nicht die Einheitslösung geben. Es gibt so viele Modelle, die ich auch in den letzten Monaten gesehen habe, ganz verschiedene Ansätze der Pflege. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir akzeptieren, dass wir mit der noch so detaillierten Vorgabe und Regulation und hier noch eine Vorschrift und dort noch eine Vorschrift die Vielfalt des Lebens und auch der Ansprüche, die wir jetzt haben, nicht mehr abdecken können. Wie man das dann genau mit Pflegekassen oder all diesen Selbstverwaltungsorganen macht, das ist sicher eine Herausforderung. Aber mein Plädoyer, sich aufmachen zu Neuem, Vielfalt zulassen, nicht von dem einen Pflegemodell ausgehen, das es geben wird und damit auch immer gucken, in welchem, das ist so ein Pflegebegriff, Setting, sind denn Mitarbeiter und Familien, Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen am besten aufgehoben und wie können sie es gemeinsam vorstellen. Pflege ist ein gemeinsamer Prozess, da wird nicht etwas mit jemandem getan, sondern man muss am Ende gemeinsam diese Dienstleistung erbringen und beide Seiten müssen am Abend des Tages das Gefühl haben, dass sie es gemeinsam richtig gemacht haben.
Dass sie es gemeinsam richtig gemacht haben. Ne? Das sind starke Worte und der Vollständigkeit halber sei einfach nur mal gesagt, Eva Lettmeier hat an dieser Stelle jetzt ja gerade nur in Anführungszeichen vom Pflegepersonal gesprochen. Sie hat dann im weiteren Verlauf des Gesprächs sehr klar betont, dass es um alle Mitarbeitenden geht, das nur zur Einordnung. Aber was geht dir denn ganz konkret durch den Kopf, Arndt, wenn du das so hörst? Weil das sind ja schon starke Sätze, die von Frau Lettmeier da kommen.
Ja, das erinnert mich vor allem an den Moment, als wir uns mit unserem Team mal überlegt haben, an welcher Stelle werden wir denn aufgrund dieser Marktentwicklung und vor allem unser Unternehmen dann gefordert sein? Mhm. Die Frage, die war relevant, weil wir in den Gesprächen immer klarer herausfanden, Pflege ist der gemeinsame Prozess. Und in diesem Satz ist für mich nicht nur das Wort gemeinsam wichtig, sondern vor allem auch das Wort Prozess. Und ich sag mal, ein Prozess folgt einer anderen Logik als ein Projekt,
ja, absolut,
mit klaren Start- und Enddatum. Ja. Das heißt, wir haben es mit einer Transformation einer gesamten Branche zu tun, die eben nicht wie ein Projekt und damit auch nicht nur temporär gesehen werden darf.
Also nicht wie so ein Fremdkörper, der mal kurz reinkommt sozusagen, ne?
Genau, also auf keinen Fall wie ein Fremdkörper, der mich jetzt gerade in meinen bekannten oder über viele Jahre praktizierten Abläufen stört. Ja. Ja, vielmehr ist es irgendwie so ein konstanter Bestandteil einer Haltung, die entstehen muss, mit der man sich dann jeden Tag begegnet und die dann auch geprägt ist von einem echten Dialog, von Verständnis, aber auch von Einbringen.
Heißt das, dass du sagen würdest, dass die Situation so ist, dass das einfach sowieso niemand mehr alleine schaffen kann, was da momentan am Markt so los ist?
Also ich sag mal, diese Herausforderungen, die wir hier haben und vor allem die Geschwindigkeit, mit der dann alle handelnden Akteure in dieser Branche konfrontiert werden, die kann ja nur zu einer Erkenntnis führen, das schafft niemand, ja, alleine.
Ja.
Das ist, glaube ich, klar. Und niemand kann in allen Disziplinen ja gleichzeitig zu Hause sein. Es kommt darauf an, dass sich alle Prozessbeteiligten ihrer Stärke bewusst werden, aber auch bereit sind, sich genau an dieser Stelle mit voller Kraft einzusetzen. Und So könnte man den Wandel dann positiv begleiten und die Seniorenheime für alle wieder attraktiver machen.
Und du hast gesagt, wieder attraktiver machen. Das bedeutet ja, irgendwann müssen sie ja auch ein Stück weit unattraktiv geworden sein. Das heißt, alles hat ja auch eine Geschichte. Und ich fand das ganz, ganz spannend, was Eva Lettenmeier uns eben auch im Interview erklärt hat, worin eigentlich diese Entwicklung historisch begründet liegt. Mhm. Lass doch da einfach mal kurz reinhören.
Ja, super.
Ich glaube, wir sind uns alle einig, und das betrifft nicht nur die Pflege, dass Deutschland sehr, sehr stark, und das war ja auch unsere Nachkriegsgeschichte, auf Sicherheit gegangen ist, auf Planbarkeit und Sicherheit. Dass jeder wusste, in welchem Rahmen er sich bewegt, dass man das gebraucht hat und auch sehr, sehr gut damit gefahren ist. Und jetzt fängt es an, dass wir sagen, Mensch, Lebensqualität ist nicht die absolute Sicherheit. Lebensqualität ist nicht das Ausschließen von Risiken, auch persönlichen Risiken. Unser Lieblingsbeispiel ist immer, Sie kriegen in einem Pflegeheim, auch in einem betreuten Wohnen, auch im High-End-betreuten Wohnen, kein weichgekochtes Ei. Das dürfte Ihnen bekannt sein. Es ist mein Lieblingsbeispiel, weil ja, Salmonellengefahr und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind absolut sicher und wir können Bewohnerorientierung nicht so denken, dass wir dreimal ums Eck gehen und ISO-Standards und dieses und jenes und am Ende haben wir dann wieder eine tolle wissenschaftliche Arbeit, wie die Bewohnerorientierung rauskommt. In Bewohnerorientierung ist sehr viel Intuition, Normalität. Und es ist ganz banal, ich darf das sagen, ich bin jemand, der ganz grenzwertig bei den Boomern dabei ist. Ich denke viel darüber nach, wie die Welt aussehen muss und die Pflege aussehen muss, dass es noch jemanden gibt, der Lust hat und mag, auch mich dereinst zu pflegen. Und deswegen müssen wir uns heute schon überlegen, Bewohnerorientierung heißt heute auch Mitarbeiterorientierung und das heißt, wie können wir es schaffen? Und es ist unfassbar schwer. Von der reinen Fokussierung auf Sicherheit, auf, muss man ja auch sagen, viele Vorschriften bedeuten, dass man wenig persönliche Verantwortung hat. Und das ist etwas, das ist ein ganz großes Megathema, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig damit. Aber ich glaube, das ist in der Pflege immer so, wenn gute Qualität entsteht, wenn die Menschen miteinander Freude haben, dann ist es tatsächlich die Verantwortung des Einzelnen, ihm die zu geben und zu übertragen. Und dann passiert das auch. Ich bin nicht gegen alle Regeln, ich bin auch nicht gegen Vorschriften, aber es gibt einen Moment, wo wir es überzogen haben und da rauszukommen, ist unmöglich. Wir sehen das ja mit Entbürokratisierung. Wir tun uns wahnsinnig schwer, auch nur eine einzige Vorschrift ad acta zu legen. Wenn Sie wüssten, wie die Kataloge ausschauen in so einer Landesheimbauverordnung, was da alles geregelt ist, was man da alles nicht tun darf, wie sich manchmal auch absurde Konstellationen ergeben, die so keinen Sinn machen, obwohl jede Vorschrift für sich erfüllt ist, dann denke ich, geht's nur, wenn Einzelne sich auf den Weg machen und mit ihren Behörden vor Ort sagen, das machen wir jetzt. Mhm. Und wir übernehmen die Verantwortung für die Lebensqualität. Und das ist ein anderer Blick als der Blick auf die Einhaltung aller Standards. Nochmal, Deutschland, und das ist wichtig, ist sehr weit vorne dran in der Definition von Pflegequalität. Was wir erreicht haben mit unseren Standards, mit unseren Prozessen, haben viele andere Länder nicht. Jetzt müssen wir nur gucken, dass uns das nicht so sozusagen die Hände bindet, dass wir nicht in diese neue Zeit und auch unter den neuen Paradigmen sozusagen darüber stolpern, sondern das Gute retten und das Schwierige tatsächlich auch mal uns trauen, in der Vergangenheit zurückzulassen.
Das klingt für mich ahnt so, als ob wir eingeladen sind, gewissermaßen einen vielleicht notwendigen Perspektivwechsel vorzunehmen und uns auch zu entscheiden, wie wir jetzt wohlmöglich neu drauf schauen, weil, so wie du vorhin auch gesagt hast, das Positive zu begleiten und Seniorenheime sozusagen für alle wieder attraktiver zu machen, klingt danach, als ob einfach der ein oder andere Perspektivenwechsel notwendig ist. Oder wie schätzt du es ein?
Ja, ich kann dir sagen, was ich richtig toll fand. Also ich finde es super, wenn man den Ursprung einer Entwicklung kennt.
Ja, absolut.
Und natürlich ist die Idee von unserem Podcast, dass jeder sich seine Meinung bildet und sich ganz persönlich darüber austauschen darf. Aber ich habe für meinen Teil die Kenntnis, dass der Ursprung eine immense Chance für uns bietet. Mhm. Und warum? Das heißt doch eigentlich nur, dass wir ja immer schon Herausforderungen hatten und dass man sich zu einem Zeitpunkt und der Perspektive der damals geltenden Rahmenbedingungen für einen ganz bestimmten Schwerpunkt entschieden hat. Und das ist doch toll. Das heißt aber gleichzeitig, dann können wir uns ja auch jederzeit mit einer anderen Perspektive für andere Schwerpunkte entscheiden. Also wir haben die Wahl und wir haben die Wahl, woran wir arbeiten wollen, auch dann, wenn sich Rahmenbedingungen plötzlich verändern. Und in vielen anderen Branchen konnten wir das doch auch in den letzten Jahren ganz klar beobachten, dass Systeme, die unter Druck geraten sind, immer auch die besten Lösungen hervorbringen. Und bei meinen Beobachtungen kamen dann wirklich beeindruckende neue Ideen und Konzepte zum Vorschein. Ich glaube, die hätte es ohne so einen Marktdruck bestimmt niemals so gegeben. Man hätte die Situation nicht so betrachtet. Ich glaube, da hätte es die Entwicklung gar nicht gegeben. Und allen voran vielleicht auch Lösungen im digitalen Bereich oder in der Robotik.
Marktdruck klingt jetzt natürlich im ersten Moment vielleicht eher so, dass man sagt, oh, ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist. Wie hast du es denn erlebt? Also was sind denn vielleicht auch die Vorteile, die der Marktdruck dann am Ende des Tages mit sich bringt?
Ja, toll. Also dieser Marktdruck hat ja was richtig Gutes. Ja. Noch nie zuvor wurde dieser Fokus so stark auf die Bedürfnisse von Mitarbeitern gelegt und die Frage gestellt, wie können wir eigentlich die Attraktivität auch für diese Berufe, die gehen ja im Grunde 24 Stunden lang jeden Tag in der Woche und da muss jemand da sein, wie können wir die steigern? Aber ich möchte mir nicht anmaßen, diese vielen neuen Konzepte, die ich da kennenlernen konnte, auch zur Entlastung von Mitarbeitern und Steigerung von Arbeitgeberattraktivität jetzt hier in unserem Rahmen dieses kleinen Podcasts vorzustellen, obwohl es bestimmt auch jeder Einzelne wirklich wert wäre. Aber so richtig gut könnte ich halt nur unsere, also zugegebenerweise sehr disruptive Idee der Bewohnerversorgung beurteilen. Und ich bin begeistert, wie es unser Team um Alacuato geschafft hat, sogar so einen Arbeitsplatz im hauswirtschaftlichen Bereich mit dem wichtigen Schwerpunkt Essen für die Bewohner natürlich wieder attraktiv zu machen. Mhm. Und am Ende, was bleibt uns auch übrig, Ulf? Bevor niemand mehr diese wichtige Aufgabe erledigen will, hat eine digitale Transformation dieser Prozesskette Verpflegung einfach dafür gesorgt, dass gerade auch dieser sehr wichtige Arbeitsplatz wieder attraktiv wird. Im Übrigen aber auch jetzt für Mitarbeiter, die zuvor in ihrem Berufsleben was so ganz anderes gemacht haben. Ein Arbeitsplatz, der jetzt wirklich für jeden attraktiv ist, auch wenn du vorher keine dreijährige Ausbildung oder sonstige Schulungen und Weiterbildung gemacht hast. Und ich glaube, sagen zu können, jetzt ist das so ein Arbeitsplatz, der von allen störenden Begleiterscheinungen befreit wurde, sogar bis hin zur Vermeidung von den Feiertags- und Wochenendarbeiten, die natürlich Mitarbeiter gar nicht gerne mögen.
Alacuato heißt das, da gehen wir später nochmal drauf ein, aber in Bezug sozusagen auf den Marktdruck, wo wir gerade herkamen, dann klingt das wirklich danach, als ob der Marktdruck eigentlich dafür verantwortlich ist, dass die Lösungskorridore aufgegangen sind und genau deswegen auch es möglich war, eine Lösung zu entwickeln, die an so vielen Stellen gleichzeitig einsetzt und dann dementsprechend auch die Erleichterung bringt. Ne?
Ja, absolut. Und ich kann nur sagen, wer hätte sich überhaupt mit solchen Lösungen beschäftigt, ohne diesen Marktdruck? Und ich kann dieses Wort einfach, ich möchte das wirklich genau so formulieren. Und damit aber auch ohne den Kampf um Mitarbeiter, dann wäre da gar nichts passiert natürlich. Und ich habe den Eindruck, alle gerade entstehenden und neuen Systeme, die bringen so eine elegante Einfachheit in diese extrem komplexen Systeme. Also ich glaube, Technologie kann nicht nur Ressourcen schonen und Prozesse transformieren, sie kann auch dafür sorgen, dass Menschen morgen in einer anderen Art und Weise zum Beispiel über Pflege oder auch Verpflegung in Seniorenheimen sprechen. Und wir müssen eben, so wie Eva Lettenmeier das gerade auch super formuliert hat, den Mut haben, das Vergangene einfach auch in der Vergangenheit zurückzulassen.
Woraus sich dann tatsächlich die Frage stellt, reden wir bei all dem hier eigentlich gerade nur noch über die Herausforderungen in der Pflege oder geht es in Wirklichkeit, man könnte es fast sagen, eigentlich um viel tiefgreifendere Entscheidungen, die wir alle letztendlich treffen können für uns, ne?
Also noch tiefgreifender. Ja. Also wenn du mich so fragst, dann würde ich mir wünschen natürlich, dass alle Akteure da konstruktiv in Dialoge einsteigen, einander zuhören, offen und vor allem tolerant sind und sich dann auch für neue Ideen interessieren. Und das Zitat von Eva Lettenmeier, wir werden nie mehr wieder so viele Pflegekräfte haben wie heute, zu einer Zeit, die ja komplett geprägt ist von Diskussionen und öffentlichen Berichterstattungen zu Pflege- und Mitarbeitermangel, das macht doch einfach die Notwendigkeit auch mehr als deutlich. Mhm. Und Eva Lettenmeier hat aus meiner Sicht auf den Punkt gebracht, was gesagt werden muss zu diesem Thema. Lass uns doch mal kurz da reinhören.
Ja, gerne.
Und das Wichtigste für mich ist immer, finden wir Abläufe, wo nicht jeder alles können muss, sondern wo wir Fähigkeiten einzelner Mitarbeiter auch fördern, wo eine Pflegefachperson, die zum Beispiel ganz, ganz toll mit Angehörigen umgehen kann, die Aufnahmeprozesse macht, eine andere Pflegefachperson, die am besten medizinisch mit dem Arzt umgehen kann, sagt, ich mache immer die Visiten, eine andere Pflegefachperson sagt, ich bin hier, ich habe so ein logistisches Genie, mache den Dienstplan. Ja? Ja. Das klingt banal, aber so sind Pflegeeinrichtungen heute nicht aufgestellt und wenn Sie mal die Stellenbeschreibung von der ganz normalen Pflegedienstleitung sich anschauen. Ich sage immer, die ist komplexer als von jedem CEO. Das sind, in Bayern darf man das sagen, eierlegende Wollmilchsäue. Sie müssen alles können, alles beherrschen, sind für alles verantwortlich und müssen darüber hinaus, also die Verantwortung für die Pflege auch als Person und auch die Verantwortung für ihre Mitarbeiter gleichzeitig haben. Das geht heute nicht mehr. Wir müssen in unseren Pflegeeinrichtungen immer jemanden haben, Und aus meiner Sicht muss es keine Pflegefachperson sein, die sich mit diesen Personalprozessen intensiv auseinandersetzt. Ob das jetzt eine ganze Stelle ist oder eine halbe, da kann man drüber streiten. Aber wieso haben wir in diese sehr, sehr wertvollen Mitarbeiter verdienen es, umsorgt zu werden? Sie verdienen es, dass jemand proaktiv auf sich zukommt und sie verdienen es, dass jemand Gesundheitsmanagement nicht nur einmal im Jahr mit dem Gesundheitstag macht, sondern sich auch mit ihnen auseinandersetzt und sagt, was kann ich denn tun für dich? Ich sehe, du hast die Krankheitstage. Ist das ein Thema? Oder hast du ein privates Thema? Kann ich dir vermittelnd helfen? Ich bin nicht der sozialpsychiatrische Dienst, aber ich kenne die Anlaufstellen. Mhm. Wir sprechen immer über Pflegefachkräfte aus dem Ausland. Bei Cordia in Deutschland gibt es im Moment bei den Auszubildenden, und das ist eine wesentliche Zahl, sind 1.800 Menschen, 40% von jungen oder nicht so jungen Kolleginnen und Kollegen, die nicht EU-Bürgerinnen sind. Ich brauche jetzt gar nicht auf die aktuelle Diskussion und auf die Wahlen hinweisen, aber das ist ein Stress, ein Diversitätsstress in jeder Einrichtung, den man nicht ignorieren kann. Wenn wir also sagen, wir möchten und brauchen selbstverständlich Menschen aus dem Ausland, dann müssen wir uns auf sie mehr einlassen und dann müssen wir auch dafür sorgen, dass sie in den Einrichtungen so abgeholt und versorgt und umsorgt werden, dass sie die Arbeit auch tun können. Das ist wirklich etwas, was sträflich vernachlässigt wird. Jetzt komme ich wieder auf die Regulatorik zurück. In diesen Pflegesatzanträgen gibt es kein Kästchen, wo sie einen Personal- oder einen Mitarbeiter- oder People-Manager abrechnen können. Das ist nicht vorgesehen. Es gibt Personalverwaltung mit, keine Ahnung, 0,01 vom Bruttogehalt einer Pflegefachperson. Aber außer Verwaltung kennen wir in der Pflege das Wort Personal nicht.
Ich finde, das macht es zum Abschluss dieser Episode einfach nochmal deutlich. Die aktuelle Personalsituation, also die wir jetzt heute haben, das ist die beste, die wir zukünftig bekommen können. Ja. Und es gibt zahlreiche Notwendigkeiten, genau deswegen an entscheidenden Punkten auch anders zu denken. Unter anderem die Qualifikationsfrage, aber auch noch vieles andere mehr. Und das bedeutet ja auch in der Folge, dass wir alle überlegen müssen, wie passende Lösungen aussehen, die mit diesen Veränderungen dann auch mithalten können. Und vor allem, wie wir es gemeinsam schaffen, dass wir die zu pflegenden Menschen davon, dass die davon gar nichts merken. Mhm. Und die weiterhin auch die volle Aufmerksamkeit der Pflege und Verpflegung genießen können.
Vor allen Dingen, weil du ja auch sagtest, dass die Erwartungen ja letztendlich auch steigen, aufgrund beispielsweise der veränderten Kostensituation. Die Heimplätze werden ja dann auch immer teurer, also umso wichtiger wird es. Und ich finde, es zeigt auch nochmal eins und ist teilweise in dem Statement von Frau Lettenmeier auch schon herausgekommen, nämlich das Thema des wirtschaftlichen Drucks für die Betreiber. Ja, und wir haben ja jetzt in der ersten Episode sehr stark das Thema Personal beleuchtet, aber natürlich stellt sich, finde ich jetzt auch während des Gesprächs sehr schon rausgearbeitet nochmal, auch die Frage, welche Herausforderungen dann eigentlich auch auf Betreiberseite liegen, wenn man sich das mal so überlegt. Und ich weiß, dass wir zu diesem Thema auch einen externen Gast eingeladen hatten, nämlich Klaus-Peter Schulz. Und wenn du magst, dann lass uns auch gerne einfach mal in der nächsten Episode nochmal ganz schwerpunktmäßig versuchen, auch so einen fokussierten Blick auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu werfen, dass wir einfach auch beide Perspektiven haben, weil am Ende hängt ja auch das wieder miteinander zusammen.
Ja, absolut. Sehr, sehr gerne, Ulf. Das wäre da richtig spannend. Also für mich war es das auf jeden Fall. Klaus-Peter Schulz war übrigens im ersten Leben ein erfolgreicher Unternehmer in einer sehr hart umkämpften Branche und dann hat er sein Unternehmen erfolgreich verkauft, hätte sich in die Sonne legen können und sich trotzdem dann entschieden, heute mehrere Senioreneinrichtungen zu betreiben. Und im Gespräch mit ihm wurde mir völlig klar, dass er heute täglich beweisen muss, was er als Unternehmer in seinem ersten Leben und in der freien Wirtschaft gelernt hat.
Ja, und wie er das macht, dann nehmen wir das einfach als Grundlage. Hören mal kurz rein. Und Sie sind natürlich eingeladen, uns jetzt dementsprechend auch genau in diese zweite Episode zu folgen. Und wenn Sie zuvor noch 10 Sekunden haben, dann freuen wir uns, wenn Sie diesen Podcast noch bitte in Ihrem Netzwerk teilen, sei es über eine WhatsApp an Ihre Kollegen oder Kollegen oder auch gerne über einen Post in den sozialen Medien, gerne mit dem Hashtag Podcast Zukunft Pflege. Und damit bis gleich in Episode 2. Hier im Podcast Zukunft Pflege.